Ich habe diesen Song über die ganzen 9 Monate der Schwangerschaft geschrieben, weil es mir so wichtig war, dass das gut wird. Und einen Song, der möglichst für die Ewigkeit bestimmt ist, weil ich gemerkt habe, okay, das ist ein großes Thema. Ja, ich habe Gänsehaut, wenn wir drüber reden.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Johnny vom Dahl. Er nennt sich der lässigste Pfarrersohn Deutschlands. Er ist Musiker, Songwriter und singt sich bei The Voice of Germany bis in die Sing-Offs. Er singt auf großen Bühnen und auf der Straße für einzelne Menschen. Johnny, schön, dass du da bist.
Steffen, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ich muss echt mal anmerken, dass du eine verdammt geile Stimme hast.
Ja, vielen Dank. Das hat noch keiner gesagt.
Wirklich beeindruckt, nicht schlecht.
Ja, vielen Dank, aber du hast auch eine tolle Stimme. Hast du heute schon für jemand gesungen irgendwo?
Nee, heute habe ich nur in meinem Auto gesungen.
Einfach für dich, im Auto und in der Dusche.
Mein Album, was in Demo-Version die ganze Zeit auf meinem Handy rumliegt und ich feedbacken muss, wie wir es jetzt machen und so.
Damit bin ich immer, viel beschäftigt. Immer so ein bisschen Professionelles auch dabei, selbst in der Dusche wahrscheinlich oder so, oder im Auto, wenn du singst.
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, man stellt sich das höher oder abgehobener vor, als man denkt, wenn man irgendwie einen professionellen Sänger vor sich hat. Die meisten von uns, würde ich behaupten, singen genauso wie jeder andere morgens schief und kratzig in der Stimme, in der Dusche. Und nur wenn es halt drauf ankommt, wissen wir, wie wir uns dann da hoch.
Okay, das ist der Unterschied. Meinst du, es gibt noch Hoffnung für mich?
Ich würde immer sagen, jeder Mensch kann singen und mit Sicherheit gibt es dann aber auch noch Menschen, die irgendwie talentierter sind und es dementsprechend dann eher beruflich machen sollten als andere. Aber grundsätzlich würde ich jeden dazu ermutigen. Ja.
Du hast definitiv Talent und machst das Ganze auch professionell. Aber ich habe schon gleich gesagt, lass uns mal mit so einer Szene einsteigen. Du sitzt am Straßenrand, da ist ein Tisch aufgebaut, du hast eine Gitarre in der Hand oder so ein kleines Keyboard oder so vor dir liegen. Da liegen 2 Kopfhörer und dann steht da ein Schild, auf dem steht, ich habe es mir notiert, setz dich, wenn dir gerade alles zu viel ist. Und wenn dann jemand stehen bleibt und sich einen Kopfhörer aufsetzt, dann singst du. Was passiert da?
Das ist, was du ansprichst, ist eins meiner Social Media Formate oder ehrlich gesagt das Haupt Social Media Format, das ich so habe als Musiker. Neben dem Ganzen, was so an Promo-Material um Songs und so veröffentlicht wird. Das ist das, was ich wirklich mache, um mit den Menschen zu connecten auf der Straße. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich als Musiker irgendwie sehr abstrakt in dieser digitalen Welt unterwegs bin und mein Zeug mache und irgendwie alles irgendwie Hochglanz und 5000 Mal gefeedback, bis es dann veröffentlicht wird. Und das ist so das exakte Gegenteil davon. Es ist irgendwie real, es ist live, es ist...
Es ist einfach urtümlich, auch direkte Begegnungen.
So. Genau, es sind wirklich random Menschen, was ja jetzt auch nicht unbedingt... jeder so macht, und weil das natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist und ich mochte das aber von Anfang an, diese Authentizität und Echtheit da drin irgendwie auch einfach darzustellen. Manchmal gelingt mir ja auch was nicht oder der Gast macht irgendwie ganz komische Sachen. Und das dann,
was sind das für komische Sachen? Was machen?
Ich hatte mal in Erfurt einen, der ist dann einfach aufgestanden und hat ganz wild angefangen zu tanzen und so.
Nicht schlecht. So
super super geile Straße. Reaktion, total gut auf Social Media zu verwerten zum Beispiel, weil da ja immer die wahren Emotionen irgendwie zählen. Aber wenn du in der Performance drin bist, lenkt dich das natürlich extrem ab. Und man findet es noch auf Social Media. Ich habe mich die Hälfte der Zeit einfach nur totgelacht, weil es halt unfassbar witzig war. Dementsprechend habe ich jetzt da zum Beispiel nicht besonders gut gesungen. Aber es ist ein sehr schönes Video geworden, was sehr viele Menschen gesehen haben, weil es halt eine echte Begegnung war. Und es ging mir gerade bei dem Song, ist ja nicht nur immer dieses Schild, setze ich, wenn alles zu viel ist, sondern sozusagen thematisch zu dem Song, den ich performe, ein Spruch, der das so ein bisschen aufgreift und dann mit dem Song vertieft wird.
Wie bist du auf die Idee gekommen, das überhaupt so zu machen? Ist das mehr so eine Kunstaktion oder mehr so Marketing für Social Media? Oder wie viel echtes Anliegen hast du da für das jeweilige Gegenüber? Also kannst du dich auf den Einzelnen da einlassen oder die Einzelne, die sich da setzt?
Ich könnte jetzt so tun, als wäre das von Anfang an so gewesen. Mit Sicherheit ist da auch, ist da immer auch ein gewisser Marketing-Aspekt für mich als Kunstperson oder Künstler und meine Musik verbunden. Aber je länger ich das gemacht habe, habe ich da einfach die Schönheit der Begegnung auch einfach schätzen gelernt. Und ich habe das ursprünglich für den Song Ein bisschen Liebe angefangen, zu dem es auch dieses Schild gab, setz dich, wenn dir gerade alles zu viel ist. Und da ging es eben darum, ein bisschen Liebe zu verschenken oder ein bisschen Hoffnung zu verschenken, dass auch wenn es manchmal schwer ist im Leben, es trotzdem immer jemanden gibt, der ein bisschen Liebe für dich übrig hat. Und wenn es dann ich in dem Moment bin, der total random und fremd ist, dann ist das eben so. Und ich habe das aber so lieben gelernt, diese Begegnung, dass ich das einfach weitergeführt habe. Und für jeden Song mir dann was halt was anderes ausgedacht habe. Und das hat dann bei dem nächsten Song Mein Herz auch super funktioniert.
Okay, mit dem machst du es auch?
Mit dem habe ich das auch gemacht. Okay. Das ist tatsächlich noch viel viraler gegangen als der Ein bisschen Liebe-Song.
Also ja, wirklich. Auf den kommen wir nachher noch zu sprechen. Ich finde das ein ganz berührendes Lied. Ja. Aber auch den ersten, Ein bisschen Liebe, da steht, also auf dem Karton steht eben, setz dich dahin, wenn dir gerade alles zu viel ist. Und dann singst du da so, nimm das kleine bisschen Liebe hier mit. Ein kleines bisschen Liebe für dich. Und du adressierst diesen Song zum Beispiel, das ist für die Bettler und Verlierer, die so viel Besseres verdient haben, an alle, die schon immer isoliert waren. Oder an die ganzen Mamas mit 3 Kindern und 2 Jobs das ganze Leben lang. Hm. Und ich habe so ein Video vor Augen, wo sich so eine Mama da hinsetzt, die kommt mit dem Kinderwagen daher. Und dann singst du und dann merkt man, die ist da ja, berührt, irgendwie angesprochen. So ein kleiner Tu-Gut-Moment auf der Straße.
Ja, das war eins meiner Highlights, ehrlich gesagt, weil da dieser Song natürlich so ganz akkurat, auch mit dem Text, was man natürlich nicht so richtig planen kann, wie so Zahnräder ineinander gegriffen hat und das auf einmal so viel Sinn gemacht hat. Und das merken natürlich dann auch Menschen, ne? Das überträgt sich über ein Video, das überträgt sich über die Performance. Genauso überträgt sich eben auch nicht, wenn das dann manchmal überhaupt nicht funktioniert. Aber auch diese Begegnung poste ich, weil mir eben schon auch wichtig ist, dass man nicht nur die Hochglanzmomente irgendwie zeigt, sondern auch das, was, wo ich total gegen die Wand fahre damit. Ich jetzt in Marburg letztens die letzte Session gab, da war ein Musiker, der offensichtlich bekifft war. ein Jugendlicher.
Jugendlicher, kein Musiker, sondern.
Genau, kein Musiker. Ein Jugendlicher, der offensichtlich auf Drogen war und hat sich die ganze Performance nur über mich lustig gemacht.
Ja.
Und das, da haben wir überhaupt nicht connected und es war wirklich auch auf menschlicher Ebene, sagen wir mal, eine Herausforderung, das irgendwie zum Positiven zu drehen. Aber das ist es halt eben auch. Also es hat ganz viel auch mit sich nackig machen zu tun.
Ja, du setzt dich aus.
Ne? Ich setze mich dem aus, was Menschen auf der Straße darüber denken, dass da irgend so ein random verrückter Typ sitzt, der jetzt halt Musik macht.
Bist du auch schon dumm angemacht worden, dass da irgendwer blöd kommt und womöglich...
Nee, überhaupt nicht.
Unflätig, gewalttätig, womöglich oder so?
Nee, das gar nicht, weil ich habe ja nur was Positives anzubieten. Und wenn man das nicht möchte, dann kann man einfach weitergehen. Deswegen ist es ja, ich gehe nicht auf Menschen zu, ganz bewusst nicht, weil das auch nicht mein Stil ist. Mhm. Also ich habe mir auch mal probiert, aber das...
Das ist zu aufdringlich, ne?
Irgendwie. Das ist, ja, es ist nicht mein Ding. Es widerspricht irgendwie auch meinem Charakter, sondern ich setze mich dahin und habe ein offenes Angebot und das wie so eine ausgestreckte Hand.
Ja.
Die du nehmen kannst oder auch ganz selbstbewusst ablehnen darfst. Und das ist total in Ordnung für mich. Aber das gehört natürlich dann auch ein bisschen dazu, dass man das aushalten muss, dass auch manchmal 10 Minuten einfach niemand kommt.
Ja, ja.
Genau.
Ich ahne das und ich glaube, es ist das Erste, was ich von dir wahrgenommen habe oder wie du mir mal begegnet bist auf Social Media, ist irgend so eine Szene. Und ich dachte, das ist irgendwie richtig cool. Hat mich daran erinnert, wie ich als junger Radiomacher, Praktikant mal vor Jahrhunderten irgendwie durch die Straße gegangen bin und eine Umfrage machen musste.
Das weißt ist du, so auch Straßenumfrage. Nicht so einfach, ne?
So ätzend. Du musst immer die Leute anquatschen. Und selber hasse ich nichts mehr, als wenn mir da einer kommt und irgendwas will auf der Straße.
Ich hab einen Kumpel, der Amerikaner ist. Und da merke ich total, dass ihm seine Kultur dabei extrem hilft, das überhaupt nicht schlimm zu finden. Mhm. Und wie ich da als, sag mal, wir in unserer deutschen Prägung das irgendwie nicht so verankert ist, da einfach so random stimmt. Leute anzuquatschen.
Es ist schon eine kulturelle Geschichte auch.
Total.
So, jetzt läuft das Ganze auf Social Media. Du bist da auf allen möglichen Kanälen sehr präsent. Warst du auch. Und dann gab es einen kleinen, größeren Eklat. Dein Account wurde gelöscht von Meta. Und du hast einen Rechtsstreit geführt gegen einen der größten Tech-Konzerne dieser Welt. Ja. Und du hast gewonnen. Und wie es dazu kam und was dahinter steckt, darüber reden wir gleich. Was für ein Cliffhanger, finde ich. Aber vorher machen wir unsere kleine Entweder-Oder-Fragerunde. Mhm. Ich gebe dir zwei Alternativen und du entscheidest dich für eine. Und kommentiert das irgendwie? Oder? Ja, das eine ist naheliegend, haben wir gerade schon so angesprochen, Bühne oder Straße?
Uff. Schon Bühne.
Schon auch, ne? Ist ja. Schon eine Rampensau.
Ich bin schon eine Rampensau. Hab das andere aber sehr lieben gelernt.
Text oder Melodie?
Text.
Ist zuerst da?
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich definiere mich als Künstler sehr über den Text. Und die Melodie ist nur... Was heißt nur, ne? Aber es ist wie das Fahrzeug, auf dem ich etwas zu den Menschen transportiere. Mhm. Oder die Musik ist das, was mir halt, das Medium, was mir dafür in die Wiege gelegt worden ist. Aber wenn jetzt einfach nur Schreiben ohne Musik mein Ding als Künstler gewesen wäre, dann wäre ich auch Autor geworden. Da hätte ich gar kein Problem mit. Und ich merke, dass mich das von vielen Musikern und Musikerinnen heutzutage irgendwie unterscheidet, dass bei denen oft eher die Musik im Vordergrund steht.
Genau, höre ich auch so. Und dann gibt es noch irgendeinen Text dazu.
Genau, aber deswegen ist es auch so, dass bei mir die Musik oft sehr genreflexibel ist, aber der Wiedererkennungswert eher über den Text und die Stimme kommt.
Ja, das stimmt. Du hast schon eine Varianz, was so die verschiedenen Musikstile angeht. So. Ja. Nächste Alternative, öffentlich oder privat? Ah, da musst du überlegen.
Es hat sich im letzten Jahr ehrlich gesagt stark verändert. Privat.
Du hast so einen Move gemacht vom eher sehr schnell öffentlichen ins eher geschütztere, kann man so sagen?
Ja, ich in meinem letzten Jahr hat sich viel für mich verändert. Nicht nur als Künstler, sondern auch einfach als Mensch, auch als Christ. Ich war sehr lange sehr öffentlich unterwegs und habe mich in viele auch irgendwie, gerade in diesem christlichen Spektrum, irgendwie auch in theologische Fragestellungen und teilweise auch Grabenkämpfe hineinbegeben, weil ich das Gefühl hatte, dass es ein gewisses Übergewicht auf der einen Seite gab und für die andere Seite relativ wenig online zu finden war. Also reichweitenstark zumindest. Und dieses Gegengewicht habe ich lange versucht zu sein und glaube ich auch relativ erfolgreich geschafft. Wurde aber dementsprechend auch hart bearbeitet.
Und dadurch eher wieder persönlicher.
Genau, ich hab eine sehr frustrierende Erfahrung gemacht über diese letzten 3 Jahre, dass es am Ende doch so wenig bringt. Und es ging mir jetzt nie darum, irgendwie jemanden zu überzeugen oder so, sondern eher dieses ganze Spektrum irgendwie sichtbar zu machen. Mhm. Von bis. Und habe auf diesem Prozess aber eher gemerkt, dass mir das zumindest jetzt im letzten Jahr dann irgendwann mich mehr gekostet hat, als dass es gerade psychischer Natur, als dass es mir gebracht hat. Und deswegen habe ich mich schon auch wieder mehr ins Private zurückgezogen, unter anderem auch, weil ich Vater geworden bin. Und ich gemerkt habe, ich habe einfach eine andere Verantwortung und als damals, als ich angefangen habe. Damals war ich einfach in Anführungsstrichen nur verheiratet und hatte nur meine Künstlerkarriere. Heute bin ich für 2 Firmen verantwortlich und eine Künstlerkarriere und ja, noch eine Familie und so.
Und das ist ein großer Unterschied. Darüber würde ich gerne auch noch mit dir sprechen, genau. Was so Familie, Kinder und so mit dir machen oder gemacht haben, als das so begonnen hat. Kommen wir gleich dazu. Ich gebe dir aber noch so die Alternative, Party oder Poesie?
Poesie.
Kirche oder Welt?
Welt.
Kirche ist ja hoffentlich auch immer in der Welt, aber ich glaube, du sagst es sehr bewusst, weil halt nicht Rückzug in bestimmte Räume, sondern eben ganz da zu sein, ne? In der Gegenwart.
Ja, und ich habe, das ist jetzt vielleicht, ich will es damit nicht anecken, aber es ist einfach so, es wäre gelogen, wenn ich es anders formulieren würde. Ich fühle mich in der Welt oft wohler als in der Kirche oder um es weiter zu fassen, als unter Christen. Weil ich da das Gefühl habe, dass ich da als Christ auch mehr verstanden werde und mehr wirklich ehrlichen Austausch über Spiritualität und sowas finde. weil da Menschen halt mit einem sehr offenen Weltbild rangehen, zumindest wenn sie interessiert sind an dem
ja,
Thema.
Ja, je interner es ist kirchlich, desto mehr werden eben auch interne Fragen diskutiert und gegebenenfalls gestritten.
Genau.
Wenn du so in der Welt bist, dann bist du halt, dann geht es um Glauben an sich. Und,
ja. Und ich würde, also das würde ich nicht falsch zu verstehen, ich liebe die Kirche, ich liebe die christliche Szene, das ist mein Zuhause, auch wenn es für mich immer ein ambivalentes Zuhause ist und war. Oder auch ein sehr herausforderndes Zuhause, weil ich als Künstler und oft auch, glaube ich, sehr disruptive Persönlichkeit, natürlich da auch irgendwie anecke, weil es mir daran liegt, weiterzukommen und irgendwie neue Horizonte aufzumachen und zu erschließen. Und da habe ich aber in der Welt oft das Gefühl, eine größere Wirksamkeit entfalten zu können.
Apropos disruptive Persönlichkeit, Konsens oder Konflikt?
Konflikt.
Schon mal provozieren. Politisch oder persönlich?
Mittlerweile persönlich.
Social Media oder Real Life?
Real Life.
So, das mit Meta war aber irgendwie, ja, beides irgendwie. Da wurde das ziemlich Real Life, was du da erlebt hast.
Ja.
Sag mal kurz, ich habe das vorher kurz angeteased. Du bist auf Insta, hast inzwischen zumindest 2 Accounts, von denen ich dich jetzt präsent habe. Aber dein Primär-Account, der wurde plötzlich von einem Tag auf den anderen gelöscht. Wie kam das denn? Erzähl mal.
Ja, wie war das? Das war genauso plötzlich, wie du es beschrieben hast. Auf einmal, aus dem Nichts. Es war wie Vollgas gegen die Wand fahren.
Also gesagt. Der Account, auf dem zum Beispiel deine Straßeneinsätze zu sehen
Richtig.
Waren und so Musik von dir zu hören, ein paar Statements.
Genau. Also wir hatten gerade im Februar letzten Jahres, also 2025, ein bisschen Liebe veröffentlicht. Das ist auf allen möglichen Kanälen, vor allem Instagram und TikTok, sehr viral gegangen. Also weiß nicht, beitragsübergreifend irgendwie eine Reichweite von 5-6 Millionen Menschen oder so. Und parallel dazu hat eben die Bundestagswahl stattgefunden und ich habe aus einer dieser Talkshows, ich habe gerade ja auch mein Album Bunte Fahnen veröffentlicht und das ist durchaus ein sehr politisches Album gewesen. Gerade der Song Bunte Fahnen hat ein großes politisches Thema aufgemacht und da hat das irgendwie dazu gepasst, mich politisch einzumischen und da irgendwie mich auch zu positionieren, weil ich auch mit als Aufgabe für mich als Künstler irgendwie immer so wahrgenommen habe.
Lass uns gleich mal kurz drüber reden. Ich habe mir das eigentlich für nachher noch notiert gehabt, aber das ist ein Lied, das finde ich ganz eindrücklich, ein Song, in dem kommen Menschen zur Sprache, also sagen wir mal Zeitzeugen des Dritten Reiches.
Also eine Zeitzeugin vor allem.
Die spricht da, ja genau, ist da zu sehen, auf dem Video zu hören. Du hast ein paar O-Töne aus Nazi-Zeit, Goebbels, Reichsparteitag oder so, die zu hören sind. Und du hast einen gewissen Herrn Höcke, der politisch zur Gegenwart gehört, zur Gegenwartskultur. Und ja, dann sprichst du von einem Traum, von einer Sehnsucht, dass sie sich wünscht, dass bunte Fahnen wehen. So, das ist so eine politisches Statement, sage ich mal, in diesem Song.
Genau, ich habe damit sozusagen in der Geschichte einer Frau, also meiner Nachbarin, um ehrlich zu sein, Gehör verschafft, die, wie ich fand, unbedingt eine Plattform brauchte. Das heißt, der Song geht an sich über ihre Geschichte und ihren Traum für unsere Gesellschaft. Als eine Frau, die mit 11 Jahren geflüchtet ist und von den Russen verfolgt wurde und gehört hat, wie in Nachbarhäusern Frauen vergewaltigt wurden. Ganz schlimme Geschichten, die sie mir erzählt hat bei einem abendlichen Wein. Sie ist 94. Und das hat mich so berührt, dass ich dachte, das kann nicht nur ich das Privileg haben, diese Geschichten zu hören. Und habe dementsprechend diesen Antikriegssong am Ende irgendwie geschrieben. Aber natürlich auch mit einer Positionierung gegen rechts. Weil damals nun mal das aus dieser politischen Motivation entstanden ist, so dieser Krieg. Beim Video habe ich dann andere Zeitzeugen zu Wort kommen lassen. Also das sind nicht die gleichen Menschen, weil sie einfach, meine Nachbarin habe ich natürlich auch gefragt, aber sie hat das
ja, zu alt gewesen
mäßig nicht mehr geschafft, da nach Berlin zu fahren und zu drehen und so, das wäre nichts. Genau, und aber aus dieser Geschichte, von diesem Song heraus, habe ich schon auch die Verantwortung gespürt, mich damit irgendwie einzumischen. Und da habe ich dann ein Video gepostet am Ende nur, wo Alice Weidel auf eine gewisse Form satirisch.
So, genau. Jetzt kommen wir zurück, ja, zu dieser Nummer mit deinem Account. Dieses Lied hast du also veröffentlicht und postest dann das im Zusammenhang mit einem Talkshow-Ausschnitt mit Alice Weidel.
Genau, und das ist dann so richtig durch die Decke gegangen. Das hat dann auf einmal knapp 4 Millionen Aufrufe und ist natürlich von links nach rechts gereicht worden. Und was dann mutmaßlich passiert ist, ich kann es nicht beweisen und werde es auch nie beweisen können, ist, dass ich da in rechten Netzwerken irgendwie gelandet bin mit diesem Beitrag und dementsprechend auch mit meinem Account. Und das scheint teilweise gang und gäbe zu sein, dass man dann in diesen Kreisen versucht, politische Gegner oder vermeintlich politische Gegner auf Social Media mundtot zu machen, indem man sie über sehr große Netzwerke, auf zum Beispiel Telegram oder wo auch immer, organisiert und kollektiv meldet, damit die Technologie vom Meta auf einen als Account anspringt und dich erstmal rausnimmt, weil es ja im Grunde genommen echte Menschen sind, die dich melden für einen und den gleichen Grund. Das wird dann auch organisiert gesagt, dass hier den und den Account einmal bitte melden für so und so, am besten in den nächsten 3 Stunden. Ich muss immer mutmaßlich dazu sagen, weil ich es, wie gesagt, nicht beweisen kann. Und dann hast du halt erstmal als Creator den Salat.
So, das ist ein Albtraum für einen Typen wie dich, dass dein Account plötzlich weg ist. Du bist dann, hast den Anwalt genommen, hast dagegen geklagt.
Genau, ich habe
also erst natürlich die normalen Schritte gemacht, ne? Den Account wiederherzustellen,
hat genau, nicht geklappt. Genau, alles probiert und dann ist natürlich, sagen sie, ja, wir prüfen das mit unserem Team und wie man davon ausgehen kann, wird das jetzt kein Team sein, sondern wahrscheinlich eher eine Einzelperson und wahrscheinlich eher halt der Hiwi oder so.
Eigentlich ist es ja so, da ist der große Mark Zuckerberg und der kleine Johnny auf der anderen Seite. So ist es doch irgendwie gewesen.
So fühlt es sich an. Ja, und dementsprechend war dann relativ schnell klar, okay, die geben meinen Account nicht frei und drohen auch mit der Löschung von allen Daten innerhalb der nächsten 90 Tage. Mhm. Und das lässt dann schon den Puls höher steigen, weil halt in der Zwischenzeit Menschen mit ihren beruflichen Laufbahnen von mir als Künstler abhängig sind. Zum Beispiel mein Produzent, meine Musiker, mein Team, mein Management.
Was, ja, deine ganze Existenz auch.
Ja, meine Existenz ja sowieso. Und das wird einem dann erst auf eine erschreckende Art und Weise bewusst, wie abhängig man von diesen Plattformen ist.
Das ist schon krass.
Und da wird dann bewusst, okay, ne? Dieser Account gehört mir nicht.
Ja, genau.
So ist eigentlich schon, aber am Ende die Macht darüber habe ich auch nur auf der ersten Ebene.
Sehr begrenzt, ja.
Und das ist schon eine gruselige Kiste. Und da ich auch gar keine Erfahrung mit so Rechtsvorgängen oder irgendwie Klagen oder so hatte, war das schon eine beängstigende Nummer. Und dann bin ich zum Glück aber an einen guten Anwalt geraten, der da auch einiges an Erfahrung hat. Und der hat mich dann, um die Story jetzt nicht in die Länge zu ziehen, weil das Ganze, der Prozess dauert unglaublich lang. Es ist schlimm. Und das war noch eine sehr, 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 sehr zügige Prozessfolge.
Es ging so 3 Monate, ne?
Ja.
Um es kurz zu machen, du hast gewonnen.
Ich habe am Ende gewonnen.
David gegen Goliath halt. Johnny gegen Mark. So irgendwie.
So in der Art, ja. Ich habe es auch die David gegen Goliath Geschichte der Neuzeit genannt, für mich intern, weil es sich echt so anfühlt. Du kämpfst die ganze Zeit mit diesem unscheinbaren Riesen, der kein Gesicht hat. Weil Mark Zuckerberg ist dann doch irgendwie ein bisschen zu weit entfernt.
Ja, klar.
Und
ja, am Ende wurde es geprüft und festgestellt, nee, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Und dann war das Ding wieder online. Du hattest währenddessen einen zweiten Account, der immer noch aktiv ist. Ne? Where is Johnny vom Dahl, hieß der dann.
Ich frage mich immer noch, was ich mit diesem Account jetzt mache.
Ja, das glaube ich.
Also, wer gute Ideen hat, der kann sich gerne bei mir melden. Es sind immerhin 6.000 Follower darauf.
Genau, manche würden sich freuen.
Aber der andere hat halt 17.000 und deswegen...
fährst du ein bisschen doppeltgleisig.
Das ist ein No-Brainer, aber irgendwann werde ich eine Lösung dafür finden. Ja. Und es war aber halt erstaunlich, wie groß der Support dann da war, als ich diese Geschichte öffentlich gemacht habe. Und gesagt habe, Leute, ehrlich gesagt, ich bin ganz schön am Arsch gerade.
Ja.
Ich brauche eure Hilfe. Teilt bitte, dass ich diesen neuen Account habe, weil da hängt alles dran,
was aber es ist eine schöne Geschichte zum Erzählen und es ist eine nachdenkliche Geschichte oder eine, die zu denken gibt, eben was die großen Tech-Konzerne angeht und was ja auch ein bisschen zu den Bedingungen unserer Welt gehört, die Macht, die da jetzt da ist. Johnny, es gibt noch was anderes, was Macht hat in deinem Leben. Du bist Vater geworden im letzten Jahr und das ist schon ein Einschnitt, du hast das gerade schon angedeutet, dass sich da was verändert hat für dich. Mein Herz ist ein, glaube ich, eines der neuesten Lieder von dir oder neueren.
Der vorletzte Song,
wo du, mein Herz schlägt in dir, heißt es, glaube ich, und du sprichst da deine Tochter an. Was hat das mit dir gemacht, Vater zu werden?
Boah, wie soll ich das? Es hat alles verändert. Klingt so abgedroschen und als ich noch nicht Vater war, fand ich das auch immer ein bisschen platt, aber es ist tatsächlich am Ende so. Ich habe diesen Song über die ganzen 9 Monate der Schwangerschaft geschrieben und es gibt von keinem Song mehr Versionen als von diesem und habe mich extrem schwer getan mit diesem Text, weil es mir so wichtig war, dass das gut wird und einen Song, der möglichst für die Ewigkeit bestimmt ist, weil ich gemerkt habe, okay, das ist ein großes Thema, so, ne? Gerade für jemanden wie mich, dessen Arbeit auch gleichzeitig seine Passion ist, seine Leidenschaft, wofür ich extrem viel geopfert habe. Und da kommt auf einmal was von Anfang an, ohne dass ich diesen Menschen kenne, absolut ohne Diskussion viel, viel wichtiger ist als alles, was ich jemals beruflich machen werde oder generell meine Familie. Und das ist ein ganz komisches Gefühl für mich gewesen, weil ich das so in der Intensität nicht kannte. Ich kam da gerade aus einer Phase, wo ich halt 3-4 Jahre beruflich extrem durchziehen musste, weil ich mich selbstständig gemacht habe, als Künstler einfach aus dem Nichts angefangen habe und ich habe das sozusagen einfach entschieden. Ich bin jetzt Künstler und wie das dann dazu kommt, dass ich davon auch leben kann, das schauen wir dann mal. Das war so ein bisschen mit der Brechstange, wenn ich ehrlich bin im Nachhinein. Und dementsprechend Workload war damit verbunden.
Hattest du überhaupt Zeit, Vater zu werden?
Ja, eigentlich nicht, aber das war das Spannende. Das war so eine Kraft dahinter, die das ohne Diskussion einfach eingefordert hat, dass ich mich dem einfach ergeben musste. Und das hat mir extrem gut getan im Nachhinein.
Weißt du, wenn du das so erzählst, mir ging das genauso. Und ich würde das heute noch sagen, ich bin gut 20 Jahre älter als du. Wir sind so irgendwie 2 Generationen eigentlich. Aber ich würde nach wie vor sagen, dass Vater zu werden, wir haben Zwillinge, war gleich ein Doppelpack.
Ach krass.
Aber ich würde sagen, das war der größte Einschnitt in meinem Leben. Also verglichen mit allem anderen, Wohnortwechsel, irgendwie erwachsen zu werden, zu heiraten, berufliche Stationen. Ich würde sagen, der größte Einschnitt war, Eltern zu werden und Verantwortung zu haben, da 2 Menschen, die plötzlich da sind, zu lieben. Also da kommt was ins Leben, was vorher nicht da ist und was man irgendwie nicht ermessen kann oder ich nicht ermessen konnte.
Ja, ich habe Gänsehaut, wenn wir drüber reden. Ja, es ist wirklich total absurd. Also ich finde auch die Vaterrolle oder dieser Prozess zum Vaterwerden, das ist ja auch irgendwie eine ganz besondere, sowohl im extrem positiven, aber auch, wie ich finde, im sehr herausfordernden Bereich, weil das so lange so abstrakt ist. Also ich habe das Gefühl, Frauen haben von Anfang an irgendwie schon eine Connection, weil es ist ja ihr Körper. So.
Und so.
Und ehrlich gesagt, bis zu dem ersten Kick, den man da irgendwie sieht am Bauch oder so, ist das einfach, also fast wie nicht existent, außer irgendwie auf dem Ultraschall oder so. Und dann hast du auf einmal nach der Geburt halt da ein Wesen in der Hand und es ist klipp und klar, dass dieses Wesen sehr wenig auf dieser Welt tun könnte, um
total abhängig
um meine,
von allem.
Ja, das sowieso. Also es ist absolut auf mich angewiesen.
Genau. Ja.
Aber es gibt auch irgendwie nichts, was dieser Mensch tun könnte, damit ich ihn oder sie nicht mehr lieben könnte oder so. Und das ist ein absurdes Gefühl.
Überwältigend irgendwie. Was für ein Vater willst du sein? Der lässigste Vater Deutschlands?
Ja, das ist mit Sicherheit auch ein Wunsch, dass ich jetzt nicht stocksteif und total verklemmt irgendwie sein will. Und ich glaube, dass...
Es gibt wenige, die das befürchten, glaube ich.
Genau, ich glaube, das wäre auch nicht mein Stil. Aber ich glaube, wichtiger ist mir noch, vor allem, weil das auch gleichzeitig meine größte Gefahr oder mein größter Stolperstein als Vater sein könnte, dass ich zu wenig da bin.
Mhm.
Also die letzten Jahre war meine Lebensrealität, dass ich eigentlich im Schnitt 60.000 Kilometer im Jahr unterwegs war. Teilweise 2 Wochen am Stück unterwegs und ich da mit Sicherheit auch nicht immer in meinen Liebsten und meinem Umfeld das Beste getan habe, was mir im Nachhinein auch leid tut. Teilweise war es notwendig, teilweise überhaupt nicht. Oder ich dachte, es sei notwendig, aber war es überhaupt nicht. Und ich glaube, weiß ich jetzt, dass das meine größte Herausforderung sein wird, mir nicht am Ende sagen lassen zu müssen, Papa, du warst gar nicht da.
Ja, und weißt du, gerade dieses Ding auch öffentlich, privat oder persönlich, das ist ein Spannungsfeld, das wird bleiben, so als öffentlich agierender Mensch. Das verbindet uns beide auch wenn wir in ganz anderen Feldern irgendwie unterwegs sind, aber trotzdem viele Termine, viel unterwegs und dann Familie. Und wie wirst du beiden Lebensbereichen gerecht? Wie wirst du den liebsten Menschen, die du hast, gerecht? Und was macht es, was du öffentlich bist und wie du erscheinst, mit der persönlichsten Rolle, die du hast, nämlich Vater zu sein?
Das ist ein extrem spannendes Feld, was du da ansprichst, weil das mir dann erst richtig bewusst geworden ist, dass, ich hatte vorher nie ein Problem mit meiner öffentlichen Rolle.
Mhm.
Ich hatte nie ein Problem damit, angesprochen zu werden und mit Menschen in Kontakt zu kommen, die mich online kennen. Oder zu The Voice-Zeiten wurde ich auch einfach so random in der Stadt erkannt teilweise und fand es tendenziell eher immer cool. Nicht unbedingt, weil ich das gesucht habe, sondern weil ich es irgendwie spannend fand, diese Menschen kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu
kommen. Kann man mit umgehen, ne?
Und natürlich hat es auch eine gewisse Art von Selbstbeweihräucherung.
Ja, ist auch ganz nett.
Und Bestätigung. Aber tatsächlich in dieser Rolle, gerade auch im christlichen Bereich, wo ich ja vor allem bekannt bin, ist und auch gerade mit der Kontroverse, die um meine Person oft auch oder mit meiner Person einhergegangen ist, habe ich gemerkt, dass das will ich so nicht mehr. So, das will ich auch meinen Kindern nicht antun, dass sie mit dem, was ich öffentlich mache, später mal konfrontiert werden, weil das Menschen vermeintlich doof finden. Das werde ich nicht ganz verhindern können. So,
aber wer du öffentlich bist, wirkt sich immer auch auf Kinder aus.
Das genau. Und ich möchte, dass das immer denen gegenüber im Rahmen meiner Möglichkeiten fair bleibt. Aber gerade dieses Persönlichste, was es gibt, ne, dieses Familienvater zu sein in Verbindung mit öffentlichen Räumen, fällt mir sehr schwer. Gerade auch, wir sind ja auch privat in der Gemeinde und das ist aber auch, das ist einfach ein öffentlicher Raum. So. Aber ich habe da mein Kind dabei und wenn ich meine Tochter gerade auf dem Arm habe, dann in dem Moment angesprochen zu werden auf die öffentliche Person, die ich bin,
Da kommen Welten zusammen halt.
Das ist für mich eine große Herausforderung, das gut zu managen, ohne auf der einen Seite patzig gegenüber Menschen zu werden, die da nichts für können. So, die erkennen mich halt und sprechen mich dann an, weil sie auch neugierig sind und meistens ist es ja auch total nett. Aber auf der anderen Seite auch meiner Tochter einen Schutzraum zu bieten, der ich ihr verpflichtet bin, zu gewährleisten. Und da bin ich ehrlich gesagt noch nicht fertig. So, wie du sagst, das wird immer ein Konflikt.
Aber du wirst einen Weg finden, so Schritt für Schritt. Sag mal, du bist ja nicht nur Vater, sondern du bist auch Sohn, Pfarrersohn. Ja, das ist so, steht glaube ich irgendwie auf deinem Account auch dabei, in deiner Selbstdescription, wo du dir so vorstellst.
Der lässigste Pfarrersohn.
Ja, genau, gerade eben diese Formulierung, die da in der Bild war. Aber was hat dich geprägt? Wie sehr hat dich der Job deines Vaters dich geprägt? Die öffentliche Rolle, die dein Vater hatte als Pfarrer und du bist jetzt das Pfarrerskind. War das immer so ein Label, das du mit dir geführt hast, wenn du zur Schule gingst, auf der Straße?
Ja, auf jeden Fall.
Besondere Beobachtung?
Zu 100%. Aber gar nicht im negativen Sinne unbedingt. Ich habe ja 3 Brüder noch. Ich würde sagen, von uns war ich derjenige, dem das am ehesten auf den Leib geschnitten war. Da von Anfang an, ich war nie ganz eine private Person. Mein Vater sowieso nicht. Aber ich habe diesen Kontakt mit den Menschen, die uns eben kennen, für die Rolle, die wir eben einnehmen oder die Institution, die eine Pfarrfamilie natürlich oder Teil einer Institution, die das Pfarrhaus einfach darstellt. Oder die Pfarrfamilie, die da drin wohnt. Ich habe das oft eher genossen, weil ich es geliebt habe, diesem Klischee, verklemmter, super braver, sehr linientreuer Pfarrerssohn zu sein.
Das Vorbildkind halt, so latent, Streber.
Der halt perfekte Schwiegersohn.
Braver Junge.
Das so ein bisschen aufzubrechen, wobei ich das auch erst sehr spät geschafft habe. Also ich habe lange mich dieser Erwartungshaltung ergeben, war aber trotzdem darin immer, würde ich sagen, ein bisschen anders. Also auch in der Schule, ich habe so mein Ding gemacht und war kein Außenseiter, aber ich habe auch nie zu den Coolen gehört oder so.
Hast du nicht zu den Coolen gehört?
Nee, überhaupt nicht.
Warst du ein Klassenkasper oder?
Auch gar nicht. Ich war einfach der Johnny. Okay. Das hat letztens eine alte Klassenkameradin gerade zu mir gesagt, ich habe ja schon seit 10 Jahren Abi, aber da haben wir uns auf der 10-Jahres-Abi-Feier getroffen und sie hat mir jetzt schon gesagt, Johnny, es macht total Sinn, dass du Künstler geworden bist, weil du warst schon immer ein bisschen anders.
Ich finde, du hast so eine Mischung zwischen, wie soll ich sagen, so dieses Poetische, dieses Feinsinnige, was auch in deinen Texten zu spüren ist. Und du kannst aber auch mal so richtig auf den Tisch hauen oder, um nicht zu sagen, auf die Kacke hauen. Und, du scheust keine Provokation irgendwie. Und dieses Patzige und Poetische, so wie kommt das zusammen bei dir?
Also auf theologischer Ebene kommt das definitiv aus meiner Familienprägung, weil wir immer sehr mit offenem Visier auch gestritten haben.
Diskutiert
haben und auch mal, da sind auch mal Türen geflogen. Das ist für mich überhaupt nichts Bedrohliches, weil die Erfahrung ist, Türknall da und nach 5 Minuten geht's wieder auf und dann wird gefragt, was es zum Mittagessen gibt. Das war immer schon eine offene Auseinandersetzung mit einem.
Deswegen das ist eigentlich sehr wohltuend, finde ich. Wenn man so mal offen streiten kann und das Herz auf den Tisch legen.
Das ist für mich nie eine Bedrohung der Beziehungsebene oder so.
Ja, genau, das alles zerbricht gleich.
Was ich feststelle, dass das nicht so selbstverständlich ist, wie ich immer gedacht habe. Und
vorsichtig formuliert, ja.
Ja, also genau. Und wo kommt das her? Meine Mutter ist auch sehr, würde ich sagen, rebellisch, nicht eigenbrötlerisch, aber die macht einfach ihr Ding, auch sehr radikal. Und entweder kommen da Menschen mit oder sie lassen es halt, aber sie macht ihr Ding. Und das habe ich definitiv von ihr.
Also es gibt ja Leute, die sehen, da ist irgendwas kritisch, da ist irgendwas schwierig und die sehen drüber hinweg. Und es gibt andere, die sehen, also es ist ein schönes Bild, aber es gibt einen wunden Punkt, ach, da lege ich mal einen Finger rein. So. Und du bist irgendwo, also du gehörst zumindest nicht zur ersten Sorte, würde ich sagen.
Nee, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich bewusst die Provokation suche,
das
der Provokation
nicht.
Wegen. Also das wird mir oft nachgesagt, weil das sehr meine letzten 3 Jahre geprägt hat. Das stimmt und das würde ich auch nicht zurückweisen. Aber ich habe das vor allem gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass es da eine gewisse Notwendigkeit für den Diskurs gibt. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass sehr radikale Positionen, gerade in dem sehr, also im christlichen Bereich jetzt, aber auch im politischen Spektrum, in dieser rechten Szene, das ist ja total in der digitalen Welt, da hat es eine riesen Überhand. Also wenn du die Followerschaft von rechten Parteien zusammen kumulierst, dann haben die doppelt so viel wie alle anderen Parteien zusammen.
Du hast halt dieses Alice Weidel-Ding dann gemacht. Ne?
Genau. Und mir war wichtig, da aus dieser Position der Mitte, wo ich mich ganz klar Mitte mit der Tendenz nach links, aber ganz klar irgendwie verorten würde, was auch immer das jetzt
politisch gesehen jetzt,
ja,
ne?
Mhm. Dass da ein gewisses Gegengewicht herrscht. Ist ja okay, ne? Wenn die ihre Meinung rausposaunen, dann müssen sie aber auch damit klarkommen, wenn das wir anderen auch tun, die das vielleicht ein bisschen anders sehen. Und das hat mir gerade im christlichen Bereich gefehlt, weil das von kirchlicher Seite ganz lange einfach, würde ich sagen, links liegen gelassen wurde und eher abgetan als ein Feld, was wir nicht brauchen und dann viel zu spät erkannt.
Die ganze Social-Media-Geschichte, ja, ne? Und Präsenz.
Genau, als ein Medium, was irgendwie Relevanz hat. Und es, so wir sehen heute, es hat eine Riesenrelevanz. Weil mittlerweile Accounts und Menschen, die für diese Accounts stehen, eine christliche Narrative prägen, die vielleicht für 1 bis maximal 5% der Christen in Deutschland stehen. Mhm. Aber wir alle anderen, oder ich jetzt zum Beispiel als jemand, der für ganz andere Haltungen innerhalb dieses christlichen Spektrums steht, dann mit diesen Meinungen und theologischen Überzeugungen konfrontiert wird und mich dafür entschuldigen muss oder rechtfertigen muss. Und das habe ich so nicht eingesehen und habe da eine Notwendigkeit gesehen, das mal anzusprechen.
Das Ganze hat ja auch was mit Ehrlichkeit zu tun, mit Offenheit, mit Aufrichtigkeit, mit offenem Visier.
Ja.
Du hast schon gesagt oder ja, zu deiner Geschichte gehört, als ein wesentlicher Punkt 2016, The Voice. Es gibt gerade so einen Social-Media-Trend, mit 2016 Bilder zu posten und so drauf zurückzuverweisen. Wie entscheidend war für dich dieser Schritt in die Öffentlichkeit bei The Voice, diese Casting-Show vor 10 Jahren, für deinen ganzen weiteren Weg?
Ja, maßgeblich entscheidend, weil es mir überhaupt erstmal auf vors Visier gezogen hat, dass es diese Möglichkeit gibt.
Du warst 20, ne?
Ich war 20, es ist 10 Jahre her. Und vorher, ja, natürlich, man war überall der Haus- und Hof-Bade gefühlt. Mhm. Der Typ, der halt mit der Gitarre immer gefragt wird, weil man irgendwie scheinbar dann ein außerordentliches Talent für hat. Und auch eine Liebe dafür, aber das heißt ja nicht nur, weil du in deiner Kleinstadt der Haus- und Hofbade bist, dass du da irgendwie in einem deutschlandweiten Kontext da irgendwie einen Stich hast. Das war mir zumindest nie bewusst, dass das eine Option wäre. Und dann ist das einfach so aus einer Nacht- und Nebel-Aktion entstanden. Ein paar Bierchen waren wohl auch dabei, dass wir das uns ausgedacht haben, um mich da einfach mal anzumelden und zu gucken, was passiert, weil uns langweilig war in den ersten Semesterferien. Und dann ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Und was The Voice wirklich für mich gebracht hat, war mal zu sehen, was da möglich ist. Mhm. Da mal kurz, ich sage mal, man wird bei The Voice einmal mit einem Hubschrauber oben auf dem Mount Everest abgesetzt und kann sich mal angucken, wie sich das anfühlt da oben. Und danach wird man wieder unten abgesetzt und es wird gesagt, so Junge, jetzt sieh mal zu, dass du selber wieder hochkommst. Und auf diesem Weg befinde ich mich. Okay. Wo auf dem Berg ich jetzt gerade bin, das weiß ich nicht. Ja,
wird sich noch zeigen beim nächsten Aussichtspunkt.
Genau.
Aber
und so ungefähr ist das Gefühl, was es auf jeden Fall gebracht hat, war mir, um in dem Bild zu bleiben, mir diese Möglichkeit, diesen Berg zu erklimmen, überhaupt erstmal aufzuzeigen.
Wie viel Ehrlichkeit, Echtheit hast du erlebt und wie viel schon klischeehafte Scheinwelt, die mit dem Showbusiness verbunden ist?
Ich glaube, da gehen die Wahrnehmungen sehr auseinander, wenn ich ehrlich bin. Ich war zu der Zeit, habe voll in den Trend gepasst. Und dementsprechend habe ich eine sehr positive Erfahrung mit The Voice gemacht. Also mir wurde im Nachhinein mal gesagt, dass ich da lange Zeit mit als einer der Favoriten gehandelt wurde, weil ich halt dieser große Typ mit tiefer Stimme und irgendwie authentisch daherkomme. Das hat zu dem Zeitpunkt voll reingepasst. Und auch der Gewinner aus meiner Staffel, ich sag mal, wir sind uns verblüffend ähnlich vom Typ Mensch, Mann her und auch vom Typ Sänger. Und mir kam das dementsprechend immer sehr authentisch vor und ich kann auch nichts anderes sagen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie anders lief und würde mich da nie irgendwie raustrauen, weil ich es auch einfach so nicht erlebt habe. Ich habe das immer so erlebt, als wäre das wirklich ehrlich. Also es war nicht irgendwie vorher abgesprochen, dass sich Leute bei mir umdrehen oder also ich wusste zu keinem Zeitpunkt, ob ich jetzt weiterkomme oder nicht. Das war nie abgesprochen, zumindest nicht mir gegenüber.
Ja,
und deswegen würde ich echt The Voice nachsagen, ist eine super Sache, wenn man jetzt nicht schon gestandener Künstler ist und super viele Songs geschrieben
hat. Hast du noch Kontakte zu manchen von damals?
Ganz, ganz sporadisch.
Was mit Yvonne Katterfeld, glaube ich, in der Gruppe, ne? Und oder bei
am Anfang, ja.
Und dann Michi und Smudo, ja, genau. Ja. Johnny, zu diesem Podcast gehört eine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Neben dir steht ein Glas. Ich bitte dich, das mal herzuziehen und einfach ein Los rauszunehmen. Bunte Lose, darauf steht ein Spruch. Es sind Zitate. Es kann ein Bibelwort sein, es kann ein Philosophenspruch sein, etwas Poetisches, vielleicht sogar ein Zitat aus einem deiner Songs, keine Ahnung. Irgendwas zum Thema Hoffnung.
Das wäre mal ein Ziel. Ich soll einfach vorlesen, ne?
Genau, vorlesen und kommentier einfach.
Okay. Der völlige Verzicht auf Hoffnung ist das, was das Unheil nur beschleunigen kann. Von Hans Jonas.
Ja.
Ja, ich würde sagen, das passt sehr in die Zeit gerade. Weil es meines Erachtens zumindest weltpolitisch und auch zu großen Teilen gesellschaftlich eine sehr hoffnungslose Zeit ist. Zumindest nehme ich das an mir selber wahr, dass mich das oft belastet. Dieses Gefühl von Ohnmächtigkeit. Es geht wieder die Tendenz dahin, dass der Stärkere sich einfach nimmt, was er will und damit auch gewinnt und zumindest auf dem weltlichen Spektrum einfach Recht bekommt, dadurch, dass er das kann.
Das ist irgendwie ernüchternd, diese
Das
Einsicht,
ist super,
ne?
Ernüchternd. Und auf der anderen Seite bin ich nicht bereit dazu, die Hoffnung aufzugeben, dass es sich lohnt, für das Gute auf der Welt zu kämpfen, weil sich das in der Geschichte meines Erachtens auch immer bewährt hat am Ende.
Was heißt Hoffnung eigentlich für dich, auch am Ende oder an den Grenzen dieser Welt? Du hast ein Lied geschrieben, das heißt Letzte Reise. Da steckt eine Geschichte dahinter, eine persönliche Geschichte, wo es um ja, so ein Stück Ewigkeit geht, was über diese Welt hinausweist. Kannst du kurz erzählen?
Die Geschichte, die dahinter steckt.
Ja, andeutungsweise vielleicht.
Andeutungsweise.
Weil es ist ja eine persönliche Geschichte, ne? Es ist ja einfach nicht nur eine theoretische Überlegung.
Naja, in die Details wäre ich jetzt wahrscheinlich eh nicht gegangen, aber es geht um zwei Familienmitglieder von mir, die leider verunglückt sind. Einer davon war mein Patenonkel, der mir auch vom Typ Mensch her sehr, sehr ähnlich war und ist. Deswegen hat das extrem viel mit mir gemacht, weil ich sofort gewusst habe, das hätte mir auch passieren können. Weil er nun mal sein Leben so gelebt hat, wie er es gelebt hat und ich dem sehr ähnlich bin und werde oder immer mehr werde. Und in Bezug auf Hoffnung hat es vor allem für mich diese Ewigkeitsperspektive aufgemacht. Na, was passiert denn jetzt mit den beiden? Und gerade wir als Christen leben ja mit diesem Bild von Leben nach dem Tod, Himmel.
Glaubst du, dass es den Himmel gibt? Die Ewigkeit?
Nicht, dass ich jetzt wieder angegriffen werde hierfür. ja, in einer gewissen Hinsicht schon, aber mit Sicherheit ganz, ganz anders. Sieht das ganz anders aus, als wir uns das mit unserem begrenzten Verstand ausmalen. Und ehrlich gesagt, vor allem auch seitdem das passiert ist, traue ich mich nicht mehr, hier als Mensch auf dieser Erde das zu beurteilen, wer da dazugehört und wer nicht. Und würde sogar so weit gehen zu sagen, ich glaube, Gottes Liebe ist größer als das, was wir Menschen hier in diesem Leben damit gemacht haben, im Sinne von, ob wir für uns akzeptiert haben, dass es ihn gibt oder nicht. Ich habe da keine abschließende Antwort drauf, aber ich habe zu viele Menschen in meinem Leben erlebt, die extrem gute, meines Erachtens sehr viel christlicher gelebt haben als manche Christen, die ich so kenne. Und die Vorstellung, dass die jetzt irgendwie da in dieser Ewigkeitsperspektive keine Rolle spielen dürfen, aus göttlicher Sicht, macht für mich mit meinem begrenzten Verstand wenig Sinn. In dem Wissen, dass ich da absolut falsch liegen kann. Das ist aber auch ein Teil Hoffnung, der irgendwie mit verbunden ist.
Das ist eine Frage, oder sind so Fragen, die gehen ja völlig, die sind ja völlig an der Grenze dessen, was wir überhaupt denken, verstehen und auch glauben können. Auch die christliche Hoffnung auf ein ewiges Leben, das ist ein Versprechen Gottes, eine Verheißung, wie man so innerkirchlich sagt.
Ja.
Aber wie das dann genau sein wird und das gar zu beurteilen, das ist ja ganz Gottes Sache, etwas, wo wir gar nicht ermessen können. Aber wesentlich, ich finde jetzt eigentlich nur mal die Frage, du selber gehst schon davon aus, was ja jetzt überhaupt nicht menschlich, natürlich und Common Sense ist, dass es etwas gibt, was über diese Welt hinausweist, so etwas wie ein ewiges Leben. Das ist auch für dich selber eine Hoffnung, die du hast. Du singst in dem Song ja auch, dass du glaubst, ihr werdet euch wiedersehen.
Ich sag's ja, ich weiß, dass wir uns wiedersehen, was aber ein Satz ist, der geschrieben aus einer sehr großen Hoffnung heraus oder mit einer sehr großen Hoffnung geschrieben ist, natürlich. Natürlich weiß ich das nicht. Das ist ja immer das Problem und das ist, glaube ich, das, was mich auch stört. Und deswegen, finde ich, hast du das sehr viel besser ausgedrückt als ich eben. Wir können es gar nicht sagen, wir können es gar nicht wissen. Und jeder, der sagt, ich weiß, dass es so und so ist, lügt.
Oder, ein bisschen Zurückhaltung ist manchmal geboten.
Richtig, da ein bisschen Demut bei Dingen, die wir offensichtlich nicht wissen können, wäre manchmal schon angebracht. Und deswegen bleibt es mir eigentlich nur als letzte Option, Und wenn es nur dazu dient, dass ich überhaupt damit klarkomme, dass das passiert ist, was passiert ist, bleibt mir nur diese letzte Option, mit dieser Hoffnung zu leben, bis ich herausfinde, wie es ist.
Johnny, mit diesem Satz können wir überleiten zu drei Satzanfängen, mit denen wir den Podcast abschließen, weil wir die letzte Hoffnung, das werden wir einfach mal sehen, was sich dann so ergeben wird, und gehen hoffnungsvoll durch diese Welt. Und wie wir weitergehen, ich gebe dir drei Satzanfänge und bitte dich, die zu vollenden. Erster Satz: Wenn mir alles zu viel wird, dann
mache ich Sport.
Auch gut. Wenn Menschenverachtung und Hass Kreise ziehen, dann will ich
was dazu sagen.
Letzter Satz. Ein kleiner Traum von mir ist, dass ich irgendwann...
Uff, der ist deep. Ein kleiner Traum von mir ist, dass ich irgendwann zufrieden mit mir und meiner Reise sein kann.
Johnny, ich wünsche dir Gottes Segen dafür, dass du eine gute Reise erlebst und dass du ankommst an einem guten, großen Ziel. Danke, dass du hier bist.
Danke dir, Steffen, dir auch Gottes Segen.
Ich wünsche dir immer ein Stück Himmel im Herzen und genau das wünsche ich euch auch, dass ihr eine Hoffnung habt, die euch trägt und weiterbringt auf eurer Reise und dass ihr diese Welt ein Stück verändert mit dem, was euch gegeben ist. In diesem Sinne alles Gute und viel Freude beim Weltverändern.